SRF 1.
«12.30 Uhr, Radio SRF. Ich begrüße Sie zum Rendezvous am Mittag. Glaubenskonflikt hin oder her, auch die Heilsarmee muss Sterbehelfer in ihre Pflegeheime lassen. Ein Entscheid des Bundesgerichts. Afghanistan soll abgewiesene Asylsuchende aus der EU zurücknehmen. Das gibt zu reden, denn gleichzeitig geht es um Millionen Entwicklungshilfe. Dann, drei Chemiker erhalten den Nobelpreis für ihre Molekularforschung. Und
Blockchain. Wenn Vertrauen digital wird.
Heute geht es in unserer Serie um die Kinderkrankheiten und Schattenseiten der neuen Technologie. Und wir reden mit einem Blockchain-Pionier, der sagt, Blockchain werde unsere ganze Gesellschaft verändern. Im Tagesgespräch um 1. Im Studio heute sind Brigitte Kramer und Damian Rast mit den Nachrichten.
Der Basler Pharmakonzern Novartis schließt seinen Standort in Schlieren bei Zürich. Wie Novartis mitteilt, sind 73 Mitarbeitende betroffen. Die Schließung des Standorts Schlieren wird mit einer neuen Forschungsstrategie begründet. Ein Novartis-Sprecher erklärte der Nachrichtenagentur SDA, man konzentriere die biotherapeutische Forschung in Basel und in Cambridge in den USA. Auch der Standort Shanghai in China werde geschlossen. Die Schweizer Bundesanwaltschaft hat die malaysischen Behörden erneut um Rechtshilfe ersucht. Dies im Zusammenhang mit dem Korruptionsskandal bei dem malaysischen Staatsfonds OneMDB. Es hätten sich Hinweise auf weitere strafbare Handlungen ergeben, die den Finanzplatz Schweiz betreffen, teilte die Bundesanwaltschaft mit. Es gebe neue Erkenntnisse, die auf Veruntreuung zum Nachteil eines anderen malaysischen Staatsfonds hinwiesen, sowie auf Betrug nach einem sogenannten Schneeballsystem. Dabei werden anfängliche Investoren mit dem Kapital von neuen Investoren bezahlt. Die Befürworter der Atomausstiegsinitiative haben in Bern offiziell ihre Argumente vorgestellt. Das Volk stimmt am 27. November über die Initiative ab. Die Initianten verlangen mit ihrem Volksbegehren, dass Atomkraftwerke in der Schweiz spätestens nach 45 Jahren Laufzeit abgeschaltet werden. Damit würde 2029 das letzte AKW außer Betrieb genommen. Zwar sei der Atomausstieg in der Schweiz unbestritten, doch fehle ein verlässlicher Plan, so das Initiativkomitee. Mit den maximalen Laufzeiten würden die öffentliche Hand sowie die AKW-Betreiber Investitionssicherheit erhalten. Jetzt ist die Ursache des Zugunglücks im Bahnhof Rafts vom Februar 2015 bekannt. Demnach verwechselte ein Lokführer ein Signal. Zu diesem Schluss ist die zuständige Untersuchungsstelle SUST in ihrem Bericht gekommen. Die unterschiedliche Leuchtintensität mehrerer Signale hätten die Verwechslung erleichtert. Der Bericht zeigt, dass der Lokführer der S-Bahn trotz haltzeigendem Signal losfuhr. Die Zugsicherung löste zwar eine Zwangsbremsung aus, trotzdem kam es zu einer seitlichen Kollision mit einem einfahrenden Interregio-Zug. Dabei wurden beide Lokführer schwer und vier Passagiere leicht verletzt. Die Europäische Union und ihre Mitgliedstaaten haben zugesagt, Afghanistan finanziell zu unterstützen. Im Rahmen der Afghanistan-Geberkonferenz in Brüssel kündigten sie an, dem Land bis 2020 jährlich 1,2 Milliarden Euro zukommen zu lassen. Der japanische Atomkraftwerkbetreiber TEPCO hat von der Regierung Hilfe gefordert, um einen Konkurs abzuwenden. Sollten die Stilllegungskosten des Katastrophenreaktors in Fukushima weiter steigen, drohe TEPCO die Insolvenz, sagte der Konzernchef gemäß Nachrichtenagenturen. Die Regierung solle Maßnahmen dagegen beschließen. Die Reaktorkatastrophe von Fukushima 2011 war der schwerste Atomunfall seit Tschernobyl. Die angeschlagene Fluggesellschaft Air Berlin will einen Teil ihres Ferienflugverkehrs an TUI abtreten. Air Berlin bestätigte entsprechende Medienberichte von Ende September. Man werde sich an den Verhandlungen zwischen dem Großaktionär Etihad und der TUI-Gruppe beteiligen. Vergangene Woche hatte Air Berlin bekannt gegeben, dass sie bis zu 1200 Mitarbeiter entlassen und einen Teil ihrer Flotte an die Lufthansa abgeben will. Der Südosten der USA und die Bahamas bereiten sich auf den Wirbelsturm Matthew vor. Die Stärke des Sturms wurde mittlerweile herabgestuft auf die dritthöchste Kategorie, wie das Nationale Hurrikanzentrum der USA meldet. In Haiti und in der Dominikanischen Republik hatte Matthew Schäden angerichtet und für Überschwemmungen gesorgt. Insgesamt kamen in den beiden Ländern 9 Personen ums Leben. Das Wetter. Im Norden gibt es heute und morgen ein Gemisch aus Sonne und Hochnebelfeldern. Oberhalb von etwa 2000 Metern ist es meist sonnig. Die Temperatur liegt bei höchstens 15 Grad. Dazu bläst eine kräftige Brise. Im Süden ziehen heute Nachmittag Wolken auf. Morgen scheint zeitweise die Sonne bei 17 Grad.
Die Heilsarmee muss in einem Pflegeheim in Neuenburg Sterbehilfe zulassen. Das hat das Bundesgericht entschieden. Das Urteil ist wegweisend für Alters- und Pflegeheime. Denn klar ist, das oberste Gericht gewichtet das Recht auf Selbstbestimmung höher als das Recht auf Glaubensfreiheit. Sascha Buchbinder.
Für die Heilsarmee ist klar, Gott und nur Gott allein entscheidet, wann wir zu sterben haben. Völlig ausgeschlossen, dass die Heilsarmee Suizide tolerieren könnte. Nun ist diese Überzeugung aber keine rein theologische Frage, weil die christliche Organisation auch Pflegeheime führt. Als der Kanton Neuenburg entschied, dass Sterbehilfeorganisationen der Zugang zu Heimen gewährt werden muss, sah die Heilsarmee ihre Glaubensfreiheit verletzt und zog vor Bundesgericht. Eine heikle Frage für die Richter, weil in diesem Fall der Glaubensfreiheit das Recht auf ein selbstbestimmtes Leben entgegensteht. Die Frage des Rechts auf Suizid ist heikel, politisch umstritten und wird regional unterschiedlich gehandhabt. Erst kürzlich kam es zu Friktionen, weil die Waadt die Sterbehilfe liberaler regelt als das Wallis, die beiden Kantone in der Gesundheitspolitik aber eng miteinander verflochten sind. 2014 entschied sich die Neuenburger Politik für eine eher liberale Regelung. Der Kanton und die öffentlichen Institutionen wurden zwar nicht dazu verpflichtet, bei einem Suizid zu helfen, sie müssen aber seither Sterbehilfeorganisationen Zugang zu Patienten gewähren, wenn jemand unheilbar krank ist. Und das Bundesgericht heißt dieses Gesetz gut, weil nämlich umgekehrt ein Verbot der Sterbehilfe in Heimen hieße, dass Heimbewohner das Recht auf Suizid verlieren würden, nur weil sie über keine eigene Wohnung mehr verfügen. Und die Glaubensfreiheit der Heilsarmee wird verletzt. Allerdings meint das Gericht, im Prinzip stehe es der Heilsarmee frei, auf Subventionen zu verzichten und so ihr Heim in eine rein private Institution umzuwandeln, für die der Verein seine Regeln dann frei festlegen könnte. Wie die Heilsarmee mit dem Urteil umgeht, ist laut einer Sprecherin noch nicht klar.
Sascha Buchbinder. Peter Keller ist beim Verband Heime und Institutionen Schweiz Cura Viva Vizepräsident des Fachbereichs Menschen im Alter. Ich habe ihn gefragt, wie groß sind eigentlich die Unterschiede unter den Kantonen bei Sterbehilfe in Alters- respektive Pflegeheimen?
Wir haben die Situation, dass in der Westschweiz 2 Kantone das zulassen bzw. die Pflegeheime verpflichten, Sterbehilfe zuzulassen. Und in einem Kanton, in Genf, ist das zurzeit in Diskussion. In der Deutschschweiz hingegen gibt es keine Verpflichtungen für die Pflegeheime. Kein Kanton hat so etwas erlassen.
Würden Sie eine schweizweit einheitliche Regelung begrüßen?
Wir sehen das eher nicht so. Wir von den Verbänden sind eher der Meinung, dass die Pflegeheime selber entscheiden sollten, ob sie das zulassen wollen oder nicht.
Wie sieht es denn aus auf der anderen Seite? Wie groß ist das Bedürfnis älterer Menschen, Sterbehilfe im Pflegeheim in Anspruch zu nehmen?
Zurzeit ist es noch nicht sehr groß. Es gibt aber zunehmend Menschen, die das möchten. Die müssen dann halt, wenn sie in einem Betrieb sind, in einem Pflegeheim sind, der das nicht zulässt, das Heim verlassen und das selber organisieren.
Nun ist es aber für jemanden, der vielleicht längere Zeit in einem Pflegeheim gelebt hat und dann aktive Sterbehilfe in Anspruch nehmen möchte, auch keine besonders gute Situation, wenn diese Person dann außerhalb des Pflegeheims irgendwo hingehen muss, um zu sterben.
Das ist so und das ist auch der Grund, warum Cura Viva im Grundsatzpapier sagt, es gibt auch Gründe dafür und das ist genau so ein Grund, oder? Dass man dann, wenn man jetzt 2 Jahre vielleicht oder noch mehr in einem Pflegeheim gelebt hat und plötzlich weggehen muss, um diesem Wunsch nachkommen zu können, ist das sehr schwierig für die Person, für die Bewohnerinnen und deshalb ist es ein Abwägen der Institution. Soll ich es zulassen, soll ich es nicht zulassen, vielleicht auch im Einzelfall zulassen oder generell nicht.
Was bedeutet es für das Pflegepersonal, wenn dieses in einem Pflegeheim arbeitet, wo Sterbehilfe zugelassen ist?
Für das Personal ist es eine sehr schwierige Situation, weil das Pflegepersonal möchte ja den Bewohnerinnen und Bewohnern gute Leistungen hier bringen. Sie möchten, dass es ihnen gut geht, dass sie noch Lebensfreude empfinden können. Und wenn jetzt jemand kommt und sagt, ich möchte sterben, mir gefällt das nicht mehr, ist das sehr schwierig für sie. Und was die Pflegeheime dieses zulassen, das gibt solche, die sagen klar in der Regel, wenn ja, dann ohne unser Personal. Also die Exit und die anderen Organisationen müssen dann selber Personal stellen und das organisieren.
Wird das Pflegepersonal auch entsprechend aus- und weitergebildet?
Wir haben bei unseren Angeboten, bei Curaviva und bei uns im Kanton Bern keine entsprechenden Weiterbildungen, aber es gibt Weiterbildungen zu Palliativcare, bei denen sind solche Elemente drin, aber nicht spezifisch für Sterbehilfe.
Also das heißt, dass man Menschen bis zum Sterben begleitet, aber ihnen nicht aktiv hilft zu sterben?
Das wäre so, ja.
Sterbehilfe im Pflege- respektive Altersheim ist sehr kontrovers. Was wünschen Sie sich in der Diskussion?
Ich glaube, das Thema Tod ist in unserer Gesellschaft generell verpönt. Niemand von uns hat ja Freude am Sterben, am Tod. Und deshalb ist es auch schwierig, das auf die Themenliste zu bringen. Aber es sollte offen darüber diskutiert werden.
Sagt Peter Keller bei Curaviva, Vizepräsident des Fachbereichs Menschen im Alter. Sie hören Rendezvous am Mittag mit diesen weiteren Themen. In Frankreich hiefen viele einen Präsidentschaftskandidaten auf den Schild, der gar nicht so richtig kandidiert. Das Phänomen Emmanuel Macron. Und neue Superhochhäuser stellen in New York selbst das Empire State Building in den Schatten. Wohnen fast in den Wolken ist Trend.
It's a very beautiful view. It changes every single day of the year. And for many people that's their focus. This is where they want to be and that's what they want to see.
Doch das braucht ein dickes Portemonnaie und wirft Schatten aufs Fußvolk. Zuerst nach Afghanistan. Die Bevölkerung dort leidet nicht zuletzt unter der prekären Sicherheitslage. Deshalb trifft sich heute in Brüssel die internationale Politikergarde und diskutiert, wie sie dem Land helfen könnte. Auch die EU will über 1 Milliarde Euro beisteuern. Zudem will sie, dass Afghanistan Zehntausende abgewiesene Asylbewerber zurücknimmt. Kritiker werfen der EU vor, sie verknüpfe die Geldhilfe mit Rückschaffungen. Oliver Washington.
Im Vorfeld der heutigen Konferenz war durch eine Indiskretion bekannt geworden, dass die EU und Afghanistan vor wenigen Tagen erst eine Vereinbarung unterzeichneten. Konkret vereinbaren die beiden Seiten, bei der Rückführung von Flüchtlingen nach Afghanistan zu kooperieren. Dass dies öffentlich wurde, scheint EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini zu stören. Sie betonte vor der heutigen Konferenz, hörbar genervt:
«There is never, never a link between our development aid and whatever we do on migration. And as you know, this is not an issue we have on the agenda today.»
Mogherini widersprach dezidiert dem Vorwurf, dass die EU die Finanzhilfe an die Bereitschaft Afghanistans kopple, Flüchtlinge zurückzunehmen. Die Flüchtlingsfrage sei kein Thema dieser Konferenz. Doch so klar es tönt, ist es nicht. So verknüpfte selbst der Präsident des Europäischen Rates, Donald Tusk, die beiden Themen nur wenig später bei der Eröffnungszeremonie miteinander. Er betonte, Länder wie Afghanistan nehmen oftmals selber viele Flüchtlinge auf. Die EU unterstütze sie dabei, erwarte dafür auch keine Dankbarkeit, aber
«We do not expect praise for this, but we do expect sending countries to take back regular economic migrants in line with international standards and obligations.»
Die EU erwarte, dass auch Afghanistan sogenannte Wirtschaftsflüchtlinge zurücknehme. Und in einem geheimen Dokument der EU, das vor wenigen Tagen ebenfalls öffentlich wurde, schreibt die EU selber, Zitat, «Die Konferenz sollte als Anreiz genutzt werden für die Umsetzung der Rückübernahmevereinbarung.» Seit Beginn des Jahres 2015 haben mehrere hunderttausend afghanische Flüchtlinge die EU erreicht. Diejenigen, die kein Recht auf Asyl haben, sollen nun so rasch als möglich wieder zurückgeschickt werden. Es ist die Rede von bis zu 80.000. Für Flüchtlingsorganisationen und linke EU-Parlamentarier ist das ein Skandal. Die Sicherheitslage in Afghanistan sei prekär, Hilfsorganisationen verließen Afghanistan und selbst das deutsche Außenministerium sage, dass die Taliban seit Jahren wieder auf dem Vormarsch seien, betont etwa die Grüne Barbara Lochbieler.
Dann muss ich das doch reell zugrunde legen und darf dann nicht darüber hinweggehen, wie es wirklich ist und dann sagen, und trotzdem, weil wir zu viele Flüchtlinge haben und die nicht wollen, schieben wir nach Afghanistan ab.
Afghanistan seinerseits verspricht, die Flüchtlinge auch tatsächlich zurückzunehmen. Die Rückführung von abgewiesenen Flüchtlingen ist in der Praxis oftmals sehr kompliziert. So muss sich trotz politischem Willen von beiden Seiten erst noch weisen, ob die EU auch wirklich im gewünschten Ausmaß Menschen aus Afghanistan zurück in ihre Heimat schicken kann.
Oliver Washington. Der Nobelpreis für Chemie geht an drei Molekularforscher. An den Franzosen Jean-Pierre Sauvage, den gebürtigen Briten James Fraser Stoddart und den Niederländer Bernard Ferinca. Sie bekommen die Auszeichnung für die Entwicklung von molekularen Maschinen. Daniel Theiss von der Wissenschaftsredaktion. Was müssen wir uns unter molekularen Maschinen vorstellen?
Molekular bedeutet auf der Ebene der Moleküle, also sehr, sehr klein und von Auge eben nicht sichtbar. Und mit Maschinen ist gemeint, dass man Energie in etwas hineinstecken kann und es kommt eine Bewegung dabei heraus. Also wie bei einem Auto zum Beispiel, aber eben halt im winzigen Maßstab. Und tatsächlich ist es den Forschern gelungen, Moleküle künstlich im Labor herzustellen, die zielgerichtete Bewegungen ausführen. Sie bewegen sich, wenn man Energie dazu gibt, in Form von Licht oder auch Wärme. Da gibt es dann zum Beispiel einen kleinen Motor, der sich um seine eigene Achse dreht, oder eine Art künstlicher Muskel. Und Muskel ist auch gerade ein gutes Beispiel, denn wir haben im Prinzip mit unseren Muskeln im eigenen Körper schon solche Maschinen bei uns im Körper, aber eben einfach von der Natur gebaute.
Und was verspricht man sich jetzt in der Chemie von solchen molekularen Maschinen?
Man verspricht sich künstliche Transporter im Körper, also eine Art Mini-Roboter, die zum Beispiel gezielt ein Medikament irgendwo hinliefern können, zum Beispiel in die Leber. Man wird dabei unweigerlich ein wenig an den Hollywood-Film aus den 80er Jahren erinnert. Die Reise ins Ich hieß der mit Schauspieler Dennis Quaid, der fährt da mit einem Mini-U-Boot in der Blutbahn rum. Und natürlich ist es nicht ganz so, aber im übertragenen Sinn ist das eine der Zukunftsvisionen bei der molekularen Nanotechnologie.
Vielen Dank, Daniel Theiss von der SRF Wissenschaftsredaktion. Noch gut ein halbes Jahr, dann wählt Frankreich einen neuen Präsidenten, eine neue Präsidentin. Kandidaten von rechts und links bringen sich in Position, präsentieren ihr Wahlprogramm. Einer aber fällt aus der Reihe, Emmanuel Macron. Der ehemalige Wirtschaftsminister hat keine Partei im Rücken und macht ein Geheimnis darum, ob er tatsächlich kandidiert. Trotzdem gilt er für immer mehr Französinnen und Franzosen als Hoffnungsträger. Warum eigentlich? Frankreich-Korrespondent Charles Lieper war bei einem Auftritt von Emmanuel Macron gestern in Straßburg dabei.
Vorwärts en marche heißt die Bewegung von Macron. Mehr als 1000 Menschen stehen Schlange in Straßburg. Auch Quentin, Brille, modischer Bart.
Et que voilà, on a besoin de changement, on a besoin de nouveauté. Donc, oui, je pense qu'il peut incarner ce mouvement.
Wir brauchen neue Kräfte. Macron steht für genau das. Laura steht etwas weiter vorne an. Sie studiert und jobbt mal da, mal dort.
Ouais, le dynamisme et jeunesse, dynamisme. Ouais.
Macron ist jung und dynamisch. Das sind die Markenzeichen des politischen Outsiders Emmanuel Macron, ehemals Wirtschaftsminister, 39 Jahre alt, noch nie in ein politisches Amt gewählt. Politischer Hoffnungsträger, ohne Kandidat zu sein, ohne Programm. Menschen stehen an, um Macron zu erleben. Später werden sie nicht mehr wissen. Macron wird immer noch nicht Kandidat sein, nicht Kapitän einer Partei, noch ein Programm vorgelegt haben. Das hat System. Macron beschränkt sich darauf, Spielverderber zu spielen in der französischen Politik. Spielverderber, weil er zuerst eine Diagnose stellen will, bevor er Rezepte präsentiert.
Alors ce diagnostic, c'est un mot qui est presque tabou dans la politique. On nous parle de bilan, parce qu'un bilan.
Durch den Abend führt nicht Macron, sondern Bruno Bonnell, Unternehmer, konvertierter Politiker. Er hat mit tausenden Helfern den ganzen Sommer 25.000 Bürger befragt im ganzen Land. Darauf basiert die Diagnose. Das soll das Fundament sein, auf dem Macron und seine Freunde aufbauen wollen und später vielleicht ein Programm präsentieren. Auf das eigentlich alle warten. 2 Stunden dauert das, dann endlich tritt er auf die Bühne.
Emmanuel Macron.
Um gleich wieder alle Erwartungen zu dämpfen.
Je pourrais ici vous faire des propositions. Vous donnez tout de suite les conclusions.
Ich könnte Vorschläge machen, sofort Schlussfolgerungen ziehen. Das Problem ist, dass wir das seit 40 Jahren machen.
40 ans.
Ohne Erfolg in den Augen von Macron. Und darum sei die Politik so krank. Macron bleibt also bei der Diagnose. Kein Programm für eine Alternative, nicht heute Abend. Seit Wochen spricht er so, ohne etwas zu versprechen. Seit Wochen steigt gleichzeitig seine Popularität in Umfragen. Aber Lueli hat dem zugehört, ist etwas verwundert.
Il n'a pas de proposition à faire.
Macron macht keine Vorschläge, sondern liefert eine Zustandsbeschreibung. Daran fehlt es eigentlich nicht in der Politik. Und trotzdem ist er zufrieden. Das ist das Paradox von Macron. Je weniger er sagt, desto beliebter ist er. Die Frage ist, ob das reicht, Präsident von Frankreich zu werden.
Die Wolkenkratzer in New York werden ihrem Namen immer mehr gerecht. Die neuesten Bauten ragen nämlich so weit in den Himmel, dass sie die alten Hochhäuser bei weitem überragen und die Skyline neu definieren. Das ist zwar spektakulär anzuschauen und toll für jene, die in luftiger Höhe wohnen. Doch nicht alle, die am Boden bleiben, freuen sich über dieses Höher und Höher. Aus New York, Bert Soltermann.
Graham Spearman steht vor einer Fensterfront im 37. Stock des 157 Superhochhauses. Sein Blick schweift über den Central Park.
It's a very beautiful view. It changes every single day of the year.
Eine wunderbare Aussicht. Der Central Park mit den Bäumen verändert sein Gesicht mit den Jahreszeiten. Dieses Panorama wollen viele Leute sehen. Spearman verkauft Wohnungen im Gebäude, das insgesamt 90 Stockwerke umfasst. Je höher, desto mehr Aussicht. Sogar eine noch bessere als hier im 37. Stock. Und das hat seinen Preis.
We have apartments right now that start at about 3.5 million. Of course, this is a record-setting building, and we have the most expensive apartment that was ever sold in New York here. That was a little over 100 million.
Zwischen 3.5 Millionen und etwas über 100 Millionen Dollar müsse hinblättern, wer in den Wolkenkratzer einziehen wolle. Und ja, es brauche ein gut gefülltes Bankkonto, gibt Wohnungsverkäufer Graham Spearman zu. Aber offenbar ist die Aussicht ihren Preis wert, die Nachfrage vorhanden. 157 ist kein Einzelfall. In den letzten Jahren sind einige Superhochhäuser in Manhattan hochgezogen worden. Rund 2 Dutzend zusätzliche sind im Bau oder in Planung. Sie stellen Wahrzeichen wie das Empire State Building oder das Chrysler Building in den Schatten. Nikolai Fedak betreibt im Internet eine Website, die die Architektur New Yorks beobachtet.
Oh my goodness. I feel like many things have changed in the past 10 years. I think things have mainly been getting better.
So viel habe sich positiv verändert, sagt er. Der junge Mann steht am Fuß eines Superhochhauses. Heute ließen sich dank neuen Technologien und neuen Bausubstanzen deutlich höhere Häuser errichten, erklärt er. Und dieser Trend sei nun endlich auch auf dem Wohnungsmarkt spürbar.
So if you look at the Empire State Building, the Chrysler Building, the World Trade Center, those were commercial office towers. But now,
das Empire State Building oder das World Trade Center, das waren Bürohochhäuser. Doch die meisten der neuen Superhochhäuser enthalten Wohnungen. Das ist neu. Doch nicht alle in New York City sehen den Umbau der Skyline in derart rosigen Farben wie Nikolai Fedak. Die Municipal Arts Society zum Beispiel mahnt zur Vorsicht. Präsidentin Gina Pollara sagt:
We have an issue with the super tall buildings because most of these super tall buildings are not really occupied.
Die Eigentümer der meisten Wohnungen leben nicht wirklich hier. Für sie sind die Wohnungen nur eine Wertanlage. Diese Eigentümer zahlen zudem in der Regel keine Steuern, profitieren aber von der Infrastruktur der Stadt. Und sie nehmen Platz weg für bezahlbaren Wohnraum, eine Mangelware in der Stadt. In einigen Quartieren sind gleich mehrere Superhochhäuser geplant. Das habe Auswirkungen aufs Leben der Menschen und auf die Lichtverhältnisse, argumentiert Gina Pollara. Der Schattenwurf verdunkle Plätze und Straßen.
The point is to get us to the city we want rather than the city we're getting by default effectively.
Wir müssen dafür kämpfen, dass wir die Stadt bekommen, die wir wollen, und nicht einfach jene, die man uns aufzwingt, sagt die Präsidentin der Municipal Arts Society. Bedenken, die zahlreichen New Yorkern in den Straßenschluchten egal sind.
I don't mind it. I think it's beautiful. It just gives the city a beautiful profile.
Wunderbar. Die neuen Häuser geben der Stadt ein schönes Profil, meint eine Passantin. Und ein Mann mit Anzug sagt, er liebe die hohen Häuser.
I know I'm in the elevator business. So it's a given.
Er sei im Liftgeschäft tätig, lacht er. Klar, die Wolkenkratzer seien gut fürs Geschäft.
Aus New York, der Bericht von Beat Soltermann. In 5 Minuten ist es 1 zu unserem Blick in die digitale Zukunft.
Blockchain, wenn Vertrauen digital wird.
In den ersten beiden Folgen haben wir gezeigt, warum die neue Technologie von Fachleuten hochgejubelt wird, wo sie in Zukunft eine Rolle spielen könnte. Bei den Banken etwa, in der Musikindustrie oder in Hotels. Heute beleuchten wir die Kinderkrankheiten und Probleme, mit denen die neue Technologie zurzeit zu kämpfen hat. Denn Blockchain hat durchaus noch Schattenseiten. Digitalredaktor Peter Buchmann.
Problem Nummer 1: Privatsphäre. Lange galt die Anonymität als einer der wesentlichen Vorteile von Blockchain-Technologien. Aus diesem Grund zog die digitale Währung Bitcoin auch Drogen- und Waffenhändler an. Sie irrten sich, sagt Arthur Scherwe, der sich im Rahmen einer Dissertation an der ETH Zürich mit Blockchain-Technologien befasst.
Das wurde am Anfang viel erzählt, dass Bitcoin anonym ist. Bitcoin ist nicht anonym.
Denn schon mit wenig Aufwand können Spezialisten oft herausfinden, wer hinter einem Konto steckt. Die Blockchain ist wie eine offene Buchhaltung, für alle zugänglich und einsehbar. Jeder kann alle Überweisungen nachverfolgen. Für die Banken oder die Industrie ist das nicht akzeptabel. Sie gehen einen anderen Weg. Ihre eigenen Versionen der Blockchain laufen in einem geschlossenen Netzwerk. Zutritt gibt es nur auf Einladung. In einem solchen System schafft nicht nur die Blockchain Vertrauen, sondern auch herkömmliche Verträge zwischen den Teilnehmern. Problem Nummer 2: Offene Blockchains sind langsam.
Die Geschwindigkeit des Netzwerks, wie viele Transaktionen pro Sekunde es derzeit aufnehmen und verarbeiten kann, reicht nicht aus für ein ganzes Land, so nicht mal für eine Stadt. Das heißt, das muss ausgebaut werden.
Kreditkartengiganten wie Visa oder Mastercard können mehrere 10'000 Transaktionen verarbeiten, pro Sekunde. Die offene Blockchain hinter der digitalen Währung Bitcoin hingegen bringt es auf maximal 7 Überweisungen pro Sekunde. Dazu kommt eine weitere Schwäche, meint der ehemalige Bitcoin-Entwickler und Kritiker Mike Hearn.
You know, there's clearly a huge wastage of resources going into Bitcoin mining.
Die offene Blockchain arbeitet ineffizient. Sie verschleudert elektrischen Strom in gigantischem Ausmaß. Geht es so weiter, so braucht das Bitcoin-Netzwerk schon bald gleich viel Strom wie alle Einwohner Dänemarks. Damit wären wir bei Problem Nummer 3, Energieverschleuderung. Der Grund dafür: der Mechanismus, der in der offenen Blockchain Vertrauen schafft zwischen unbekannten Beteiligten, braucht viel Energie. Die Blockchain der Banken umgeht dieses Problem. Die Zahl der Teilnehmer ist beschränkt, die Teilnehmer kennen sich und vertrauen sich. Der Energieaufwand ist deshalb viel kleiner, die geschlossene Blockchain arbeitet effizienter. Problem Nummer 4: Strukturen. Gerade bei neuen experimentellen Technologien wie der Blockchain herrscht oft Uneinigkeit, wie man das System weiterentwickeln soll. ETH-Informatiker Arthur Scherwe.
Es gibt eigentlich keine klaren Entscheidungsstrukturen. Es gibt keine zentrale Entität, die sagt, okay, wir werden das jetzt so machen. Sobald es eben Konflikte gibt und keine Lösung gibt, geht es mehr um, wer hat mehr Einfluss, wer schreit lauter und wer kann besser Marketing machen im Prinzip.
Bei den Banken und in der Industrie sind diese Strukturen hingegen klar geregelt. Deshalb können sie die Probleme der Blockchain-Technologie gezielter angehen. Doch auch außerhalb der regulierten Welt der Banken und der Industrie werden kreative Köpfe das Experiment Blockchain weitertreiben und bestimmt für Überraschungen sorgen.
Digitalredaktor Peter Buchmann. Blockchain wird nicht nur die Wirtschaft, sondern die ganze Gesellschaft auf den Kopf stellen. Das die These des Blockchain-Spezialisten Matthias Bucher. Mit ihm reden wir gleich im ersten und vierten im Tagesgespräch nach den Schlagzeilen heute mit Damian Rast.
Der Nobelpreis für Chemie geht an drei Molekularforscher aus Frankreich, Großbritannien und den Niederlanden. Wie die Königlich-Schwedische Akademie der Wissenschaften mitteilt, haben die drei die kleinsten Maschinen der Welt aus Molekülen entworfen und produziert. Der Basler Pharmakonzern Novartis schließt seinen Standort in Schlieren bei Zürich. Wie Novartis mitteilt, sind 73 Mitarbeitende betroffen. Begründet wird die Schließung mit einer neuen Forschungsstrategie. Die Europäische Union und ihre Mitgliedstaaten haben zugesagt, Afghanistan finanziell zu unterstützen. Sie kündigten an, dem Land bis 2020 jährlich 1,2 Milliarden Euro zukommen zu lassen.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.